Deutschlandfunk, das war der Tag.
Liebes Fußball-Deutschland, ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Manuel Neuer hört also auf nach 15 Jahren als Torwart der DFB-Auswahl. Diese Ankündigung hat er heute gemacht. Was für ein Kapitel im deutschen Fußball da zu Ende geht. Das ist eins unserer Themen in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über den Wahlkampf in Thüringen und einen abgesagten Auftritt des AfD-Spitzenkandidaten dort und haben dazu auch ein Interview im Programm mit dem Thüringer Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland. Und dann sind da die Berichte über steigende Ticketpreise bei der Deutschen Bahn. Die sorgen jetzt auch in Berlin für politische Kontroversen. Zunächst aber gehen wir in den amerikanischen Wahlkampf in Chicago. Da feiert sich ja in dieser Woche die Demokratische Partei selbst. Heute am Tag 3 dieses Parteitags steht da vor allem ein Mann im Mittelpunkt. Der Kandidat an der Seite von Kamala Harris, Tim Walz. Doris Simon beobachtet das alles für uns. Dieser Auftritt, diese Rede von Tim Walz, die wird ja erst in den kommenden Stunden erwartet, bei uns also in der Nacht. Doris Simon, wie wichtig wird diese Rede für ihn?
Die wird sehr wichtig, aber nicht nur für ihn, sondern auch für Kamala Harris und den gesamten Wahlkampf der Demokraten. Denn das ist die Chance, wo Tim Walz präsentieren kann, wer er ist, oder besser das Bild von sich präsentieren kann, das er präsentieren möchte. Denn seit Wochen, seit er der Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris ist, hat der politische Gegner das auch versucht, hat ein Bild gezeichnet eines linksradikalen Gouverneurs, mit dem das Land gemeinsam mit Kamala Harris dann in den Kommunismus absinken würde. Die Chance also heute für Tim Walz vor einem riesigen Fernsehpublikum, jenseits der Delegierten, die sowieso wahrscheinlich auf seiner Seite sind, sich zu präsentieren und seine Vita bisher, die nicht so in die üblichen Schubladen passt von Washingtoner Politikern oder auch anderen Politikern im Land, da ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Denn er ist auf der einen Seite ein Mann, der vom Land kommt, der ein ganz volksnaher Typ ist, gesunder Menschenverstand, wurde mir oft von Wählern jetzt in Minnesota auf einer Reise erzählt. Einer, der gerne im Karohemd rumläuft, in Schrank voller Gewehre hat, Videos ins Internet stellt, wo er hilft, die Heizung zu reparieren oder Tipps gibt für eine Autoreparatur. Ist das auf der einen Seite. Als Abgeordneter in Washington hat er sehr oft nicht mit der Mehrheit der Demokraten bei bestimmten Themen gestimmt. Zum Beispiel anders im Bereich Agrarpolitik, Grenzsicherheit, Verteidigung. Seit er aber Gouverneur ist, hat er sehr progressive Vorhaben durchgehabt. Freie Schulspeisung in Minnesota, viel besseren Gesundheitsschutz, ein relativ gutes Bildungssystem. Die Steuern sind dort höher als anderswo. Auf der anderen Seite, Unternehmen gehen gern dorthin und es floriert. Insofern ein vielschichtiges Bild und ich bin gespannt, was er erzählt oder ob er nur die Geschichte erzählt, dass er Jugendtrainer in American Football war und früher Lehrer.
Okay, das müssen wir dann im Laufe der Nacht weiter beobachten. Wie hat sich denn dieser Tim Walz jetzt in den vergangenen Wochen an der Seite von Kamala Harris präsentiert und auch positioniert?
Er ist ja derjenige, der sozusagen das Pendant zu Kamala Harris, der Frau mit afroamerikanischen und asiatischen Wurzeln von der Westküste sein soll. Ein, wie er selber sagt, ein weißer Dude, ein weißer Typ aus der Mitte des Landes, der nicht so viel hermacht rein optisch, der nicht so viel redet, aber der eine gewisse Selbstironie hat und oft die Dinge so sagt, wie sie sind. Das hat er auch in den vergangenen Wochen versucht. Er ist ein ganz guter Redner, weil er Humor hat, Ironie, sich selbst gegenüber, aber auch ohne viel Worte mit dem politischen Gegner so umgehen kann. Zum Beispiel die Kritik Sozialismus, Kommunismus, wenn er eben in seinem Land freie Schulspeisung macht, dann hat er gesagt, ja, das ist natürlich ganz schlimm, wenn Kinder mit vollen Bäuchen lernen oder wenn Frauen gesünder ihre Schwangerschaft verbringen. Also er ist schlagfertig und er sucht jetzt nicht die erste Reihe. Er hat bei den ganzen Wahlkampfauftritten auch Kamala Harris immer, das ist ja so, als Kandidatin vorne stehen lassen.
Eindrücke.
Im übertragenen Sinn auch.
und Ausblicke vom Parteitag der Demokraten in Chicago von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Vielen Dank dafür. Und wir kommen direkt zurück nach Deutschland, nach Berlin. Das Bundeskabinett hat heute seine Sommerpause beendet. Minister und Bundeskanzler sind zum ersten Mal wieder zu einer Kabinettssitzung zusammengekommen. Kontroversen innerhalb der Koalition, die hat es allerdings trotz Sommerpause auch in den vergangenen Wochen reichlich gegeben. Und vor allem die Wortmeldungen der letzten Tage, die haben noch einmal gezeigt, dass es nicht gerade rund läuft in der Ampelkoalition. Beobachtung dazu von Gudula Geuter.
2/3 Vierteljahre in einer von Anfang an ungeliebten Koalition. Da ist langsam alles gesagt, mag es scheinen. Und oft klingt es auch so.
Es ist so, wenn 3 sich streiten, dann streiten sich 3.
Ja, das ist so sind wir miteinander.
Es wäre ja alles viel einfacher, hätte Russland die Ukraine nicht überfallen.
Nur was die grüne Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, ihr Parteifreund Vizekanzler Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hier kommentieren, ist vielleicht doch ein wenig mehr als bloße gegenseitige Genervtheit. Immer noch kreist die Diskussion um das eine Zitat aus dem ARD-Interview mit Grünen-Chef Omid Nuripur am Sonntag.
Diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Übergangsregierung, sagt er an anderer Stelle. Seitdem werden die Koalitionspartner gefragt, was das heißen könnte.
Ich kann mit diesem Begriff der Übergangsregierung überhaupt nichts anfangen.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, bezieht den Satz in der ARD offenbar auf die aktuelle Regierungszeit.
Wir haben Interesse am Regieren, wir haben Interesse am Gestalten und haben noch viel vor. Wir arbeiten an der Zukunft unseres Landes.
Wir sagen ganz ernsthaft, wir stehen in der Verantwortung, diese 4 Jahre zu regieren. Und da gibt es auch wichtige Dinge, die im kommenden Jahr anstehen. Das heißt, wir werden sehr verlässlich weiter arbeiten.
Sekundiert, hier mal ganz im Gleichklang, die grüne Katharina Dröge am Morgen im Deutschlandfunk. Olaf Scholz wiederum will wohl am Abend im Interview mit Sat.1 andeuten, dass er auch eine Fortsetzung dieser Koalition für möglich hält.
Jede Regierung ist die Regierung vor der nächsten und manchmal ist es die gleiche.
Nur eben nicht mit dem derzeitigen Umgang miteinander. Von einer befremdlichen Lust am Streit hatte Nuripur gesprochen, Scholz formuliert.
Es ist jedenfalls so, dass nicht alle gleichgerichtet kommunizieren. Das ist ja doch unübersehbar. Kein schlauer Einfall, wenn ich das ganz klar sagen darf.
Wo man doch so vieles geschafft habe.
Gleichzeitig ist wahr, alle diese vielen Entscheidungen sind mühselig errungen. Und man muss immer befürchten, dass irgendwie der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen verdeckt, was da real passiert ist.
Zwischenzeitlich waren neue Spitzen dazugekommen für den derzeit nicht besonders wahrscheinlichen Fall einer grünen Regierungsführung in der Zukunft. Da hatte Christian Lindner eine Beteiligung seiner FDP ausgeschlossen. Robert Habeck reagierte gestern beim Bürgerdialog in seinem Wirtschaftsministerium.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.
Klar sei das Festhalten an der Schuldenbremse keine Finanzpolitik im Sinne der Grünen, so am Morgen die Erklärung Katharina Dröges für diesen Satz. An wen sich Scholz' Appelle richten, bleibt wie zuvor im Ungefähren.
Da wen meine ich wohl?
Fragt er selbst, um dann auszuführen, dass heute eben nicht mehr Union und FDP zusammen regieren könnten. Vereinbarungen müssten auch eingehalten werden, sagt Katharina Dröge, und dafür müsse auch die Führung sorgen. Also Kanzler Scholz?
Der ist da auch in der Verantwortung.
13 Monate regulärer Regierungszeit bleiben der Ampel für die Umsetzung. In der Sache arbeitet man ohnehin weiter, ganz unspektakulär in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Eine Verordnung für die Vergabe von Steuernummern an Unternehmen ist einer von vielen kleinen Punkten, die auf den Weg gebracht werden, ohne Aussprache.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin und ein Grund für die Nervosität auch in der Ampel dürften auch die kommenden Landtagswahlen sein. In 10 Tagen wird ja in Thüringen und in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. In beiden Bundesländern drohen den Ampelparteien deutliche Niederlagen. Vor allem in Thüringen könnte es schwierige Mehrheitsverhältnisse geben. Die AfD wird dort ja vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Sie liegt trotzdem in den Umfragen bisher an Platz 1 mit etwa 30%. Für Diskussion sorgt jetzt ein Zwischenfall gestern Abend. Da haben Demonstranten und Sitzblockierer einen Wahlkampfauftritt des AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke in Jena verhindert. Fanny Buschert mit Einzelheiten.
Geist, Jena! Mehr als 2000 Menschen haben sich am Dienstagabend am Stadtteilzentrum Liesa in der Thüringer Stadt Jena versammelt. Zu der Demonstration hatte das Bündnis Rechtsruck stoppen in den sozialen Medien aufgerufen unter dem Titel Höcke stoppen für ein solidarisches Jena. Denn Björn Höcke, AfD-Landeschef und Spitzenkandidat der Partei für die anstehende Landtagswahl, sollte an diesem Abend eigentlich im Rahmen des Wahlkampfes bei einem Bürgerdialog des Thüringer AfD-Landesverbandes sprechen. Die Gegenkundgebung zu Höckes Auftritt war laut der örtlichen Polizei genehmigt. Man sei aber von bedeutend weniger Teilnehmenden ausgegangen. Die demonstrierten mit Sprechchören und Schildern, versperrten aber auch mit Sitzblockaden die Zugänge zum Veranstaltungsort. Das sei laut der Polizei nicht zugelassen gewesen, weswegen die Beamten die Demonstrierenden mehrfach aufgefordert haben sollen, die Blockaden zu beenden. Allerdings vergeblich, und so sollen auch dann Pfefferspray und Schlagstöcke zum Einsatz gekommen sein. Da sich die Blockaden nicht auflösten, schätzte die Polizei die Situation als zu unübersichtlich ein und sagte den Auftritt von Björn Höcke in Absprache mit seinem Personenschutz kurzfristig ab. Mitglieder der Thüringer AfD kritisieren die Ereignisse in Jena jetzt scharf. So schreibt AfD-Landessprecher Stefan Möller auf X vormals Twitter, von Zuständen wie in der Weimarer Republik und Gewalt, für die er ausschließlich linke Anhänger der Regierung verantwortlich macht. Höcke selbst meldete sich heute Nachmittag bei einem Wahlkampfauftritt in Bad Langensalze zu Wort.
Aber ich glaube, gestern hat sich diese bunte Hetzmeute wieder selbst ins eigene Knie geschossen. Gestern an diesem Beispiel ist wieder für viele Menschen deutlich geworden, wer hier die Demokratieverweigerer sind, wer hier die Antidemokraten sind, nämlich die, die die Demokratie wie eine Demonstranz vor sich hertragen.
Auch von Seiten der Demonstration gibt es Kritik am Vorgehen der Polizei. Laut den Veranstaltern von Bündnis Rechtsruck stoppen soll es durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken zu Verletzten gekommen sein. Kritisiert wird auch, dass die Beamten einen Wagen, mutmaßlich den von Björn Höcke, auf die Versammlung losfahren lassen haben sollen. Die Jenaer Landtagsabgeordnete der Linken, Katharina König-Preuß, forderte Thüringens Innenminister Meyer auf X auf, die Vorwürfe schnellstmöglich zu klären.
Fanny Buschert berichtete aus Thüringen und mitgehört hat Thorsten Oppeland. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Jena und wir erreichen ihn heute Abend in den USA. Schönen guten Abend, Herr Professor Oppeland.
Guten Abend, Herr Mose.
Herr Oppeland, ein Spitzenkandidat der AfD wird an einem Auftritt gehindert. Wie schwer wiegt so ein Vorfall?
Ja, der wiegt schon schwer, weil man natürlich die Folgen bedenken muss. Und ich kann natürlich verstehen, dass sich die Demonstranten gegen Höcke wenden und dessen Politik ablehnen. Aber ihn am Reden zu hindern, verstärkt nur diesen Opfermythos, den die AfD ohnehin ständig vor sich herträgt. Ja. Und wird bei seinen Anhängern oder auch vielleicht bei manchen Unentschlossenen eher dazu führen, dass sie für Höcke stimmen, als dass sie gegen ihn stimmen. Also ob solche Demonstrationen klug sind, halte ich für zweifelhaft.
Hat die Polizei da möglicherweise einen Fehler gemacht?
Das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich von hier aus schon gar nicht beurteilen und auch sonst nicht. Natürlich ist die Einschätzung dessen, wie viele da teilnehmen würden, falsch gewesen. Insofern, wenn ein paar mehr Polizisten vor Ort gewesen wären, wäre es vielleicht möglich gewesen, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen.
Aber alles allem, ich verstehe Sie richtig, solche Zwischenfälle, die können nützlich sein für die AfD.
Letztendlich wahrscheinlich wird es mehr der AfD nutzen als sonst jemandem mehr. Denn die Wähler und Wählerinnen erkennen dann eine gewisse Glaubwürdigkeit in deren Anspruch, dass sie diejenigen sind, die an ihrer demokratischen Beteiligung verhindert werden. Ja.
Gut, dann lassen Sie uns ein bisschen schauen auf die weitere Stimmungslage in Thüringen. Laut Umfragen ist die AfD dort ja derzeit mit Abstand die stärkste Kraft, etwa um die 30%. Und das alles, obwohl der Landesverfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextrem einstuft. Wie lassen sich diese hohen Zustimmungswerte für die AfD in Thüringen erklären?
Naja, gerade in Thüringen ist das eigentlich nicht so schwer zu erklären, denn schauen Sie, wir haben seit der letzten Landtagswahl eine Situation, wo eine Minderheitsregierung regiert, die keine Mehrheit im Landtag hat, die sich nur deswegen im Amt halten kann, weil sich keine gegenläufige Mehrheit bilden kann, weil die CDU nicht mit der anderen Oppositionspartei, der AfD, kooperieren kann und will.
Mit anderen Worten, die CDU unterstützt die Landesregierung dort, wo es um den Haushalt geht, natürlich gegen Zugeständnisse und so weiter. Aber all das gibt natürlich der Propaganda der AfD, dass es hier Kartellparteien sind, die letztendlich alle zusammen agieren, eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und die Parteien, die nicht an der Regierung in irgendeiner Form beteiligt sind, sind einerseits die AfD und andererseits das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht. Und die sind diejenigen, die von jeglicher Unzufriedenheit profitieren.
Was bedeutet denn dann so eine Entscheidung eines Verfassungsschutzes, eines Landesverfassungsschutzes, wenn er sagt, diese Partei ist gesichert rechtsextrem? Bringt das niemanden in Thüringen zum Nachdenken?
Nein, ich glaube nicht, denn die AfD gibt es ja schon eine ganze Weile und das Unheil, das sie angerichtet hat, ist jetzt nicht so unmittelbar zu abzumessen. Und insofern denken viele Leute aus dem Spektrum, die zumindest theoretisch bereit wären, ihre Stimme für die AfD abzugeben, dass das eine Partei ist, die im politischen Wettbewerb steht und die hier durch eine staatliche Behörde ja letztendlich eben auch diskriminiert wird. Ja. Man darf den Einfluss solcher Einschätzungen nicht unterbewerten. Natürlich hat die ein Fundament, ein sachliches, aber das heißt nicht, dass alle Leute das so akzeptieren.
Aus welchen, lässt sich das sagen, aus welchen Wählerschichten sich in Thüringen die AfD, aus welchen Wählerschichten die AfD da ihren Erfolg speist?
Eigentlich weniger von der soziologischen Schichtung her. Also es gibt durchaus Wähler der AfD, die gut gestellt sind, die wirtschaftlich erfolgreich sind und natürlich auch andere, die das nicht sind. Es ist mehr das Regionale. Grundsätzlich kann man erkennen, dass die AfD in den großen Städten geringere Anhängerschaft hat, von denen es in Thüringen natürlich nicht so sehr viele gibt, und dass sie auf dem Lande und insbesondere in Gegenden, die sich abgehängt fühlen, die das Gefühl eines gewissen Niedergangs verspüren, dort gibt es eine politische Unzufriedenheit und dort ist die Alternative für Deutschland eben auch die für diese Landkreise, ja.
Herr Oppeland, Sie haben jetzt schon das Bündnis Sahra Wagenknecht erwähnt. Daneben haben wir in Thüringen dann noch die CDU, haben wir auch kurz drüber gesprochen, und die Linke natürlich auch. Das sind alles Parteien, die zweistellig sind. Alle übrigen Parteien, auch die drei Ampelparteien, die sind alle in Thüringen nur noch im einstelligen Bereich. Einige müssen sogar um den Einzug bangen. Mich würde mal interessieren, mit welcher Regierungskonstellation rechnen Sie?
Also, das Rechnen ist schwierig, muss ich sagen. Wenn die letzten Umfragen so in etwa das Wahlergebnis wiedergeben, dann ist das Naheliegendste eigentlich, dass CDU, BSW und SPD eine Regierung bilden. Die CDU hat ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss einerseits mit der AfD, andererseits mit der Linken. Also die beiden sind sozusagen nicht im Rennen. Und die anderen Parteien würden dann eine Regierung bilden. Dabei gibt es aber einige Unwägbarkeiten. Erstens, ob es die SPD schafft in den Landtag. Und zweitens, was macht die Bundesvorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht? Wie hoch setzt die Hürde für ihre Landespartei, sich an so einer Koalition zu beteiligen? Ja? Und das sind Unwägbarkeiten, die sich zumindest in den letzten Wochen als schwieriger herausgestellt haben, als man vorher gedacht hat. Rein auf der Landesebene würde ich so eine Koalition für relativ unproblematisch halten. Aber wenn natürlich Sahra Wagenknecht die Bedingungen immer höher schraubt, dann könnte es schwierig werden.
Das sagt hier bei uns im Deutschlandfunk der Thüringer Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland. Herr Oppeland, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, sehr gerne.
23.29 Uhr, Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. Bundeskanzler Olaf Scholz war heute zu Besuch in der Republik Moldau und er hat dem Land weitere politische Unterstützung auf dem Weg des Landes in die Europäische Union versprochen. Bei seinem Treffen mit der Präsidentin ging es auch um Migration. Steffen Wurzel sagt uns mehr dazu.
Deutschland und Moldau arbeiten an einem Migrationsabkommen und es soll möglichst bald unterschrieben werden. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach seinem Gespräch mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu in der Hauptstadt Chișinău angekündigt.
Es ist so, dass das hier alles in guten Gesprächen vorangebracht wird. Es gibt keine wesentlichen strategischen und praktischen Fragen, die nicht gelöst werden können. Und deshalb bin ich auch sicher, dass wir bald zu einer Vereinbarung kommen, die aus der Sicht beider Länder sehr gut ist und eine Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder darstellen wird.
Bei dem Migrationsabkommen soll es vor allem darum gehen, die Arbeitsmigration von Moldau nach Deutschland besser zu managen. Beobachter rechnen damit, dass es vor der Präsidentenwahl in Moldau Ende Oktober nicht mehr unterschrieben wird. An dem Wahltag sollen die Menschen in Moldau auch über die Frage abstimmen, ob das Ziel einer EU-Mitgliedschaft in der Verfassung des Landes verankert wird. Präsidentin Maia Sandu und ihre Partei, die im Parlament die Mehrheit hat, sind dafür. Russlandnahe Kräfte in Moldau versuchen hingegen, den proeuropäischen Kurs der Präsidentin zu torpedieren, mit direkter Unterstützung aus Moskau. Bundeskanzler Scholz warnte nach seinem Treffen mit Maia Sandu, die Aktivitäten der russischen Führung beschränkten sich nicht nur auf den Krieg in der Ukraine, sie zeigten sich auch in hybriden Attacken, zum Beispiel in Moldau, aber auch in Deutschland. Sandu bezeichnete russische Desinformationskampagnen als großes Problem für ihr Land. Der Besuch des Bundeskanzlers in Moldau ist als Unterstützung für den proeuropäischen Kurs des Landes zu werten, auch als indirekte Wahlkampfhilfe für Sandu. Deutschland stehe eng an der Seite der Republik Moldau. Das sei die zentrale Botschaft des Besuchs, sagte Scholz.
Soweit Steffen Wurzel. Und um 23.31 Uhr machen wir weiter mit Kurzbeiträgen. Nach mehreren Zwischenfällen mit unbefugten Eindringlingen will die Bundeswehr ihre Standorte jetzt sicherer machen. Gabor Halasch.
Die Bundeswehr fährt die Sicherheit für die Kasernen hoch. Der Generalinspekteur hat erhöhte Wachsamkeit angeordnet. Die gilt bundesweit, so heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Das bedeutet, dass an den Zäunen um die Kasernen öfter eine Streife vorbeiläuft. Ziel ist es, schneller zu entdecken, wenn die Zäune zum Beispiel beschädigt sind. Unbekannte Personen sollen häufiger kontrolliert werden durch ziviles Wachpersonal. Soldatinnen und Soldaten sollen darüber hinaus besonders wachsam sein, Verdachtsfälle sofort melden. Die Bundeswehr reagiert damit auf Zwischenfälle. Bei der Luftwaffe in Köln-Wahn bestand zum Beispiel der Verdacht, dass Trinkwasser könnte vergiftet worden sein. Ein Loch im Zaun war zuvor entdeckt worden. Nach Tests konnte hier aber Entwarnung gegeben werden. Die Sicherheitsstufe für die Kasernen bleibt allerdings bei Alpha, das ist die niedrigste von insgesamt 4. Würde sie auf Bravo erhöht, müssten Soldaten statt ziviles Wachpersonal Sicherheitskontrollen übernehmen. Für Bravo muss allerdings eine konkrete Bedrohung vorliegen.
Die neue britische Labour-Regierung setzt verstärkt auf Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Christoph Brüssel.
Die britische Innenministerin Yvette Cooper will mehr Geflüchtete, die kein Asyl in Großbritannien erhalten haben, in die Heimatländer zurückführen. In den vergangenen Wochen seien 6 Flugzeuge gestartet, um Personen, die kein Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich haben, in ihre Heimatländer zurückzubringen, teilte die Regierung mit. Außerdem kündigte die Labour-Politikerin an, dass die National Crime Agency 100 weitere Mitarbeiter bekommen soll. Diese Einrichtung spürt Schleuserbanden auf. Die neue Regierung will massiv gegen kriminelle Netzwerke vorgehen, um zu verhindern, dass Menschen in Schlauchbooten über den Ärmelkanal kommen. In diesem Jahr sind bereits 19.000 Menschen in England angekommen, die die gefährliche Bootsfahrt gewagt haben. Die Labour-Regierung ist unter Druck. Nach der Attacke eines Mannes in Southport, bei der er 3 Mädchen tötete, gab es massive Ausschreitungen in zahlreichen Städten. Die Randalierer versuchten, ein Hotel anzuzünden, in dem Geflüchtete untergebracht waren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 85% aller Briten, dass sie die Krawalle ablehnen. Nur 7% sagten, sie hätten dafür Verständnis. Deutlich mehr Briten wünschen sich jedoch eine strengere Asylpolitik, lehnen die Gewalt der vergangenen Tage jedoch ab.
Es ist ein Unglück, das zurzeit in ganz Europa für Schlagzeilen sorgt. Eine Luxusjacht, die am Montag vor der Küste von Sizilien gekentert ist. Zum aktuellen Stand Lisa Weiß.
Mittlerweile ist eine 5. Leiche in der gesunkenen Luxusjacht gefunden worden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Damit sind insgesamt mindestens 6 Menschen beim Untergang des Schiffes gestorben. Ein Toter war schon am Montag geborgen worden. Unter den Toten sollen sich der britische Milliardär Mike Lynch und seine Tochter befinden, berichten italienische Medien übereinstimmend. Eine Person wird noch vermisst. Die Aussichten, sie lebend im Inneren der Yacht zu finden, sind allerdings sehr gering. Die Suche geht weiter. Weil das gesunkene Schiff in rund 50 Meter Tiefe liegt, können die spezialisierten Tauchteams nur wenige Minuten unter Wasser bleiben und sich daher auch nur langsam ins Innere des Schiffes vorarbeiten. Die Yacht war am Montag am frühen Morgen bei einem schweren Unwetter gesunken, offenbar innerhalb kürzester Zeit. Sie lag vor dem Hafen von Porticello in der Nähe von Palermo. Wie die Luxusjacht so schnell untergehen konnte, während nur wenige Meter weiter ein kleineres Boot den Sturm überstanden hat, ist weiter unklar.
Soweit Lisa Weiß aus Rom. Und was jetzt noch fehlt, ist der Blick an die Börse an diesem Mittwoch. Heidi Radwilas fasst den Handelstag zusammen.
Nach einem kleinen Verlust gestern hat der deutsche Aktienindex heute wieder ins Plus gedreht, nämlich 0,5% auf 18.449 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte und der TecDAX legten in vergleichbarer Größenordnung zu. Der SDAX der kleinen Werte gewann 0,9%. Dennoch sagen Experten, es werde insgesamt weniger gehandelt. Die Dynamik an der Börse lasse nach. Als Hauptgrund wird die Frage der Zinswende in den USA ausgemacht. Seit Monaten sehnen sie die Aktienanleger herbei. Doch immer wieder wurde vertröstet, die Inflation sei beharrlich, man dürfe die Zinsen keinesfalls zu früh senken, hieß es von der US-Notenbank Fed. Jetzt richten sich die Blicke auf das morgen startende Treffen internationaler Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Jerome Powell, Chef der mächtigen US-Notenbank Fed, soll dort am Freitag eine Rede halten. Sollte zwischen den Zeilen eher ein weiteres Verharren auf dem Leitzinsniveau zwischen 5,25 und 5,5% zu lesen sein, dann könnte das für Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgen, warnen Experten. Mit Blick auf die EU sagte Italiens Notenbankchef Panetta heute, angesichts der sinkenden Inflation in der Eurozone und der schwächelnden Wirtschaft steuere die Europäische Zentralbank auf eine Zeit der lockeren Geldpolitik zu. Die EZB hatte im Juni zum ersten Mal seit 2019 den Leitzins wieder gesenkt.
Heidi Radwilas zum Tag an den Börsen. Der Zollstreit zwischen China und der EU scheint sich auszuweiten. Die Europäer wollen ja ernst machen mit Zusatzzöllen für Elektroautos aus China. Jetzt hat Peking weitere Gegenmaßnahmen angekündigt. Unter anderem soll die Einfuhr von Milchprodukten aus Europa teurer werden. Caroline Vogt.
Bei den vom chinesischen Handelsministerium angekündigten Untersuchungen geht es um importierte Milchprodukte aus Europa, vor allem Käsesorten, Milch und Sahne. Man wolle 20 Subventionsprogramme untersuchen, hieß es aus dem Ministerium in Peking. Betroffen sind der Mitteilung zufolge unter anderem Österreich, Belgien, Irland, Italien und Rumänien. Anlass sei eine Beschwerde der chinesischen Milchindustrie gewesen. Der Schritt kann als Reaktion gesehen werden auf die gestern von der EU-Kommission veröffentlichte Liste mit geplanten Zusatzzöllen für Elektrofahrzeuge, die in China gebaut werden. Die Regierung in Peking hatte die EU aufgefordert, auf die Zölle zu verzichten. Die EU hat sie jedoch nur angepasst und teilweise leicht gesenkt. Die EU-Kommission reagierte wenig überrascht auf den Schritt aus Peking. In einer Mitteilung hieß es, man werde die laufende Untersuchung überwachen und hoffe, dass sie fair und transparent durchgeführt werde. Bereits nach der ersten Ankündigung möglicher Zusatzzölle im Juni hatte China Ermittlungen gegen Schweinefleisch aus der EU eingeleitet. Die nun angekündigten Untersuchungen gegen Milchprodukte waren erwartet worden, für den Fall, dass der Zollstreit nicht beigelegt werden kann. Chinas Handelsministerium und der chinesische Autoherstellerverband hatten die Zollentscheidung am Morgen stark kritisiert. Auch der staatliche Autokonzern SAIC meldete sich zu Wort und kündigte rechtliche Schritte an. Die EU plant Zusatzzölle von bis zu 36,3% auf alle aus China importierten Elektrofahrzeuge. Diese kommen auf die ohnehin bestehenden Einfuhrzölle von 10% obendrauf. Eine endgültige Entscheidung über die Einführung der Zölle soll Ende Oktober fallen. Die EU wirft China vor, mit wettbewerbswidrigen Subventionen Überkapazitäten zu schaffen und den europäischen Markt mit billigen E-Autos zu schwemmen. Kritiker der Zölle, darunter der Deutsche Automobilverband VDA, lehnen die Zusatzzölle ab und befürchten einen Handelskrieg mit China.
Die Meyerwerft in Niedersachsen ist eins der weltweit größten Werke für Kreuzfahrtschiffe. Eigentlich ist das ein boomendes Geschäft und auch die Meyerwerft hat volle Auftragsbücher und trotzdem steckt das Unternehmen in einer Krise. Jetzt gibt es Signale, dass der Bund vorübergehend einsteigt. Jörg Münchenberg hat die Einzelheiten.
Bei der angeschlagenen Meyer-Werft zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Morgen werden Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, beide SPD, bei einer Betriebsversammlung sprechen. Das wurde inzwischen seitens des Familienunternehmens in Papenburg offiziell bestätigt. Damit scheint jetzt auch der Rettungsplan für die Werft zu stehen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte dies allerdings auf Anfrage nicht offiziell bestätigen. Beim NDR wiederum hieß es mit Verweis auf Kreise der Landesregierung, dass Bund und Land nicht nur jeweils mit 900 Millionen Euro bürgen, sondern auch 80-90% der Mehrheitsanteile übernehmen werden. Damit würde die Werft faktisch verstaatlicht. Dennoch soll die bisherige Eigentümerfamilie Meyer im neuen Aufsichtsrat einen Sitz erhalten und zudem ein Rückkaufsrecht der Anteile zugesprochen bekommen. Ziel ist es, dass die Werft nur vorübergehend in Staatsbesitz bleibt. Vorbild wäre demnach die Lufthansa. Die Fluggesellschaft war in Zeiten der Corona-Pandemie in eine tiefe Krise gerutscht und durch eine Staatsbeteiligung stabilisiert worden. Später war der Bund dann samt Gewinn wieder ausgestiegen. Auch das staatliche Engagement bei der Meyer-Werft soll nur bis 2027 oder 2028 befristet sein. Das 1795 gegründete Unternehmen hat seit der Pandemie mit einer erheblichen Finanzierungslücke zu kämpfen, verfügt aber gleichzeitig über einen lukrativen Auftragsbestand. Der sich abzeichnende Staatseinstieg ist jedoch umstritten, gelten gerade Kreuzfahrtschiffe als extrem klimaschädlich. Gleichzeitig geht es jedoch um Tausende von Jobs in einer strukturschwachen Region. Bis Mitte September muss eine Einigung stehen, andernfalls droht der Werft das Geld auszugehen.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Es sieht gerade nicht besonders gut aus für Bahnreisende. Die Verspätungen häufen sich. Auf vielen Strecken plant die Bahn monatelange Bauarbeiten. Und jetzt häufen sich in den letzten Tagen außerdem die Berichte über deutliche Preissteigerungen. Im kommenden Jahr teurere Ticketpreise also. Was ist dran? Martin Polanski analysiert das für uns.
Wird Bahnfahren ab 2026 spürbar teurer? Im Augenblick deutet einiges darauf hin. Denn die Bahntochter DB InfraGo will die Trassenpreise, also die Nutzungsgebühr für die Schiene, deutlich erhöhen. Im Schnitt um rund 19%. Zahlen müssten das die Betreiber von Regionalzügen, Fernzügen und auch von Güterzügen. Und alle dürften dann den Preisaufschlag an ihre Kunden weitergeben. Der Verband Die Güterbahnen spricht von einem Preisschock, Geschäftsführer Peter Westenberger.
Wenn die Schiene teurer wird, dann wird es vor allen Dingen im kombinierten Verkehr, Straße, Schiene, wo die Verlader auch direkt auf den LKW gehen können, dazu kommen, dass die Autobahn voller und die Eisenbahn leerer wird.
Dabei sollte die Bahn eigentlich attraktiver werden. Hintergrund für die drohenden Preissteigerungen ist der Haushaltskompromiss der Bundesregierung. Die weist zum einen um den großen Sanierungsbedarf der Bahntrassen, zum anderen aber auch um die begrenzten Finanzmittel des Bundes. Ein Finanzkniff soll das Dilemma auflösen. Der Bund erhöht das Eigenkapital der Bahn, führt dem Unternehmen 4,5 Milliarden Euro zu. Dafür kann der Bund selbst zusätzliche Schulden machen, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden müssen. Gut für den Finanzminister. Und die Bahn hat 4,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung, um damit die Schienen zu sanieren. Gut für den Verkehrsminister. Der Haken dabei, die Bahn muss für dieses frische Eigenkapital laut Gesetz Zinsen zahlen. Und dafür braucht sie zusätzliche Einnahmen. Genau deshalb will sie die Trassenpreise erhöhen. Aus Sicht von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing ist das Ganze trotzdem ein guter Plan.
Zunächst einmal ist das Wichtigste, dass wir unsere Schiene jetzt auf Vordermann bringen. Und deswegen ist diese Eigenkapitalerhöhung der richtige Weg, damit die Bahn das Geld hat, das sie braucht, um zu investieren, die Schiene zu erneuern. Die anderen Fragen, die haben wir gemeinsam im Blick.
Sprich, Verkehrsminister Wissing prüft, wie der Anstieg der Trassenpreise gedämpft werden kann. Konkret könnte der Zinssatz gesenkt werden, den die Bahn für das zugeführte Eigenkapital an den Bund zahlen muss. Das würde die Bahn entlasten, aber den Haushalt des Bundes belasten. Und die Bahnkunden? Die müssten wohl trotzdem mit steigenden Preisen rechnen ab 2026, wenn auch nicht ganz so hoch wie derzeit befürchtet.
Soweit Martin Polanski. Es ist ein Fall, der seit Wochen für Debatten sorgt in Israel und auch für heftige Proteste. Es geht um mehrere israelische Soldaten, die im Verdacht stehen, einen palästinensischen Gefangenen misshandelt zu haben, auch sexuell misshandelt. Das Verfahren gegen die Männer ist längst zum Politikum geworden. Immer lauter werden inzwischen auch die Rufe nach einer Einstellung. Tim Aßmann berichtet.
Der Mann, den man nur in Umrissen sehen und nicht erkennen kann, fühlt sich zu Unrecht verfolgt und beschuldigt. Er ist Reservist der israelischen Armee und steht zusammen mit mehreren Kameraden unter dem Verdacht, einen palästinensischen Häftling misshandelt und auch vergewaltigt zu haben. So war es nicht, sagt der Reservist im anonymisierten Interview mit dem israelischen Sender Kanal 14. Wir sind keine Vergewaltiger, wir sind Soldaten. Es ist eine Lüge, die sie uns anhängen wollen, um uns das Messer in den Rücken zu rammen und der Welt sagen zu können, seht her, auch sie vergewaltigen. Der Mann soll an einem Vorfall in dem berüchtigten israelischen Militärgefängnis Teheran in der Negev-Wüste beteiligt gewesen sein. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Häftling von Soldaten in eine Ecke gebracht wird. Andere Soldaten verdecken mit erhobenen Schutzschilden die Sicht. Bei dem Gefangenen, er soll Mitglied einer Eliteeinheit der Terrororganisation Hamas gewesen sein, wurden danach zahlreiche Verletzungen festgestellt, darunter auch ein Darmriss, der auf eine Vergewaltigung hindeutet. Gegen die beteiligten Soldaten wird nun ermittelt. Als sie in Teheran festgenommen werden sollten, stürmte ein rechtsnationaler Mob die Militärbasis, um die Verdächtigen zu schützen. Der Fall ist zum Politikum geworden. Teile der israelischen Regierungskoalition kritisieren die Ermittlungsbehörden, sprechen von Verrat an der Armee. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagte in einer Social-Media-Botschaft: Diese Kämpfer sind Helden, die jeden Respekt verdienen. Ihnen sollte Ehre erwiesen werden. Soldaten dürfen nicht wie Verbrecher verhaftet werden. Deswegen sage ich der obersten Militärstaatsanwältin: Finger weg von unseren Kämpfern. Joel Dontjen sieht das anders. Er ist Arzt und war in dem Feldlazarett eingeteilt, in dem Häftlinge aus Teheran behandelt wurden. Im Interview mit dem israelischen Sender Kan berichtete Dontjen von Verletzungen, die auf Misshandlungen durch das Wachpersonal zurückzuführen seien. Das sind keine tapferen Soldaten, die Häftlinge misshandeln. Es sind Menschen, die eine Person in Handschellen vor sich haben und sie dann misshandeln, weil sie Spaß daran haben. Gegen die beschuldigten Soldaten wurde Hausarrest angeordnet. Der ehemalige Brigadegeneral und Ex-Chef der Militärpolizei, Miki Bael, verteidigte die Ermittlungen. Hier haben wir es mit dem Verdacht auf ein ernstes Vergehen zu tun, bei dem es sich um ein Verbrechen handeln könnte. So etwas muss untersucht werden. Auch ich habe die Stimmen im Land gehört, die sich darüber empören, dass mitten im Krieg Ermittlungen durchgeführt werden. In allen Kriegen wurden außergewöhnliche Vorfälle untersucht und überprüft. Denn das ist das Vorgehen in einem intakten Staat. Im Militärgefängnis Teheran soll es zu zahlreichen Misshandlungen gekommen sein. Beteiligte Soldaten berichteten, sie hätten Häftlinge geschlagen, weil diese aufgestanden seien, miteinander gesprochen oder unter ihren Augenbinden hervorgeschaut hätten. Es soll auch zu Amputationen gekommen sein, weil Inhaftierte lange gefesselt waren. Menschenrechtsorganisationen erhoben Foltervorwürfe gegen das Personal in Teheran und reichten eine Petition bei Israels oberstem Gerichtshof ein, um die Schließung des Lagers zu erreichen. Die Entscheidung der Justiz steht noch aus. Die israelische Armee verlegte mittlerweile viele Häftlinge aus Teheran in andere Gefängnisse.
Aus Tel Aviv berichtete Tim Aßmann. Es ist ein Mega-Event mit Hunderttausenden von Besuchern und gleichzeitig geht es dabei um eine Aktivität, mit der viele überhaupt nichts anfangen können. Wir reden über die Gamescom in Köln, die hat heute ihre Tore geöffnet, die weltweit größte Messe für Gaming und Computerspiele. Was man dazu wissen muss und wie der Tag gelaufen ist, erklärt Martin Schütz.
Der erste Tag der Gamescom ist rum und die Fachbesucher sind bisher sehr zufrieden. Noch nie waren so viele Aussteller da wie in diesem Jahr und noch nie hat die Gamescom so viel Fläche belegt. Den Platz haben die Veranstalter der Messe genutzt, damit die Besucherinnen und Besucher beispielsweise mehr Komfort auf der Gamescom haben, sagt Messechef Gerald Böse.
Wir haben jetzt auch noch mehr Außenflächen mit Blick auf die Sitzplätze und auch auf das Catering und die Verpflegung ausgebaut. Die Wetterprognose ist ja wirklich toll. Das heißt, das entspannt uns auch ein bisschen. Denn wenn es nur regnen würde, dann wären natürlich alle in den Hallen, was natürlich zu Staus führen würde. Und so haben wir einfach mehr Fläche jetzt auch zur Verfügung.
Die Kölnmesse hat sich als einer der Veranstalter der Gamescom die Kritik der Vorjahre zu Herzen genommen. Da hatten die Fans bemängelt, dass es zu eng in den Hallen und die Luft nach kurzer Zeit abgestanden war. Mehr Platz und mehr Komfort, dazu bessere Luft, Das Konzept funktioniert aus Sicht der Besucherinnen und Besucher.
Also so vom ersten Eindruck her finde ich die Gänge breiter als die letzten Jahre. Ist angenehmer.
Ja, also ich finde schon, dass man das merkt, dass so ein bisschen mehr Freiraum ist. Einfach dadurch, dass man mehr Platz hat, ist es nicht so viel Gedränge schon am ersten Tag.
Eigentlich hat man alles, was man braucht. Es gibt Essen, Trinken, Entertainment, nichts zu bemängeln.
Also ich fühle mich gut versorgt. Gerade hier diese Holzvorrichtungsbänke, die gab es davor nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und man hat auch sonst immer sehr viele Leute um diese ganzen Booths halt sitzen sehen. Finde ich, sieht man auch sehr viel weniger.
Von dem zusätzlichen Platz profitiert auch eine ganz besondere Gruppe von Gamescom-Besuchern, die Cosplayer. Sie sind kostümiert und versuchen so detailgetreu wie nur möglich, die Charaktere aus den Spielen abzubilden. Das bedeutet, dass auch immer wieder Gamerinnen und Gamer mit riesigen Flügeln am Rücken unterwegs sind oder Waffennachbildungen mit sich herumtragen, den sogenannten Anscheinswaffen. Für die gibt es strenge Regeln, damit niemand gefährliche Gegenstände mit auf das Gelände bringt, sagt Gerald Böse.
Das ist natürlich immer ein Highlight der Gamescom, wenn sich die Fans in ihren Helden sozusagen kostümiert auf dem Gelände zeigen. Wir haben da bestimmte Security-Anforderungen, damit auch wir sicher sein können, dass das eben wirklich alles aus Plastik ist.
Trotz teilweise martialisch aussehender Gamer ist es auf der Computerspielemesse aber immer sehr friedlich. Morgen wird es dann richtig voll. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit mehr als 300.000 Besuchern bis zum Sonntag.
Es ist eine weitere Ära im deutschen Fußball, die da heute zu Ende gegangen ist. Manuel Neuer war 15 Jahre lang Torwart der Nationalmannschaft. Jetzt hat er das Ende seiner Zeit in der DFB-Auswahl erklärt. Florian Eckel.
Das Setting könnte kaum spartanischer sein. Eine schwarze Leinwand, eine Deutschlandfahne, davor ein kleiner Holzhocker, mehr nicht. Manuel Neuer nimmt Platz und verkündet ohne große Schnörkel seinen Abschied aus der DFB-Elf.
Liebes Fußball-Deutschland, mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Eine Karriere, die am 2. Juni 2009 beginnt. An die A-Nationalmannschaft soll er langsam herangeführt werden. Doch nach dem Freitod von Robert Enke und der Verletzung von René Adler wird Neuer bei der WM 2010 in Südafrika zu Deutschlands Nummer 1. Der damalige DFB-Torwarttrainer Andi Köpke überbringt die freudige Botschaft.
Er ist natürlich erfreut gewesen, ganz klar. Also er soll jetzt da nicht versuchen, über Dinge zu machen, sondern soll sein Torwartspiel machen.
Neuer prägt mit seinem Torwartspiel einen neuen Stil. Manu der Libero, die Erfindung des mitspielenden Keepers. Höhepunkt die WM 2014 in Brasilien. Neuer führt das DFB-Team zum WM-Sieg gegen Argentinien, fast schon hitverdächtig.
Die Nummer 1 der Welt sind wir, die Nummer 1 der Welt sind wir.
Die Nummer 1 der Welt bleibt das DFB-Team unter Neuer nicht lange. Es folgen Verletzungen und Enttäuschungen. Zwar steht Neuer bei jedem weiteren Turnier im DFB-Tor, doch nach dem Vorrunden-WM-Aus 2022 in Katar droht das Karriereende. Neuer stürzt kurz danach beim Skifahren. Ein komplizierter Beinbruch wirft ihn monatelang zurück. Währenddessen scheint ihm Marc-André Ter Stegen den Rang abzulaufen, was den ehemaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß stutenbissig hat werden lassen.
Die Hierarchie bedeutet, Manuel Neuer ist die Nummer 1. Er ist über viele Jahre der beste Torwart der Welt gewesen. Jetzt war er verletzungsbedingt zeitlang außer Gefecht. Aber es war doch klar, wenn er wieder alte Form hat, und die hat er jetzt, gibt es doch gar keine Diskussion.
Neuer ist trotz einiger Zweifel auch bei der Heim-EM im abgelaufenen Sommer die Nummer 1 im deutschen Tor. Sein letztes großes Turnier, eine große Karriere geht zu Ende. Und sein Abschied nach mehr als 15 Jahren klingt fast zu demütig für den wohl besten Torwart, den Deutschland bislang hatte.
Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür.
Mit Manuel Neuer geht einer, der das Torwartspiel der Moderne geprägt hat. Jetzt können andere in diese riesigen Fußstapfen treten.
Manuel Neuer und sein heute erklärtes Ende in der Fußballnationalmannschaft. Florian Eckel berichtete. Und wir haben noch eine Presseschau für Sie, zusammengestellt von Dietmar Reiche, präsentiert von Robert Christott.
Auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago haben der ehemalige Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihre Unterstützung zugesagt. Dazu schreibt der Berliner Tagesspiegel: Dem Anspruch Obamas zu genügen, wird eine Herausforderung. Denn ist Barack Obama als Figur schon groß, Michelle Obama wirkt noch größer. Sie hat die Macht des Wortes und der Ausstrahlung. Ihre Rede in Chicago folgt ihrem Anspruch von einst. When they go low, we go high. So tief wie Trump, das ist ihre Botschaft, werden wir nie sinken. Michelle Obama ist die Person gewordene stolze Antwort auf alle Anwürfe von Donald Trump. Der Reutlinger Generalanzeiger beobachtet: Kamala Harris ließ sich nicht auf den Schlammschlachtwahlkampf eines Donald Trump ein. Harris punktet inhaltlich mit Themen, die die Menschen bewegen. Gesundheit, Wirtschaft, Migration. Seriosität statt Populismus. Plötzlich kommt Harris beim Volk an. Der Ritterschlag folgte auf dem Parteitag durch Obamas Rückendeckung. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus konstatiert: Donald Trump könnte zum Angriff blasen und seine demokratische Gegnerin und Joe Biden in die Defensive bringen. Doch konkrete politische Inhalte kommen bei Trumps wirren Auftritten kaum zum Zuge. Er überschüttet stattdessen seine Rivalin Kamala Harris mit bitteren persönlichen Angriffen, die jeder faktischen Grundlage entbehren. In Deutschland hat die Polizei nach Angaben des Bundeskriminalamtes 2023 deutlich mehr Schleuserkriminalität registriert. Dazu schreibt die Stuttgarter Zeitung: Dafür gibt es einen schlichten, wenn auch teuren Grund, die verschärften Grenzkontrollen. Die jetzt präsentierte Erfolgsbilanz widerlegt das politisch motivierte Narrativ, sie würden nichts nützen. Das Gegenteil ist der Fall. Allerdings braucht es dafür sehr viel Personal. Wie lange die Kontrollen und damit der Kampf gegen Schleuserkriminalität aufrechtzuerhalten sind? Auch das ist allein eine Frage des politischen Willens. Die Nürnberger Zeitung vermerkt: Im Jahr 2023 sind über 266.000 Menschen nicht legal eingereist. Gut ist, die Bundespolizei erfasst offenbar die allermeisten. Schlecht ist, wer einmal hier ist, bleibt für länger oder sogar immer. Diese Entwicklung umzukehren ist ein dickes Brett, erfordert Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern. Kontrollen an den Grenzen sind kein Allheilmittel, aber auch nicht sinnlos. Sie müssen fortgesetzt werden.
Und das war die Presseschau hier im Deutschlandfunk zum Ende dieses Journals vor Mitternacht. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Radionacht und der Sendung Fazit. Ein Thema darin zwischen Mozart und Politik. Das Kunstfest Weimar ist eröffnet. Bis hierher am Mikrofon war Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.